Klaus, du hast mir geschrieben, Christian, dieses Buch hier, das erfüllt alle Kriterien für Alltagsmissionare. Fand ich ein starkes Statement. Was steht in dem Buch drin, dass ein Christ in Deutschland genauso braucht wie ein Missionar im Dschungel von Papua-Neuguinea?
Erstmal hallo und danke, dass ich hier sein darf. In dem Buch steht etwas Entscheidendes drin, nämlich wir müssen diesen Graben begraben, den wir zwischen Auslandsmission machen und Deutschlandmission. Bisher denken wir immer, oh, die da in Papua-Neuguinea sind, die machen ganz schwierige Sachen. Das kann man überhaupt nicht mit Deutschland vergleichen. Und das Buch zieht uns diesen Zahn und zeigt, ganz vieles von draußen können wir sehr gut auf uns übertragen. Das ist die Stärke dieses Buches.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Machbar, der Podcast für Alltagsmissionare. Ich bin der Christian und mit dabei ist heute der Klaus Günschel. Klaus, herzlich willkommen.
Danke.
Schön, dass du hier bist. Bei Machbar bekommst du Tipps, deinen Nächsten einen Schritt näher zu Jesus zu führen. Und heute wird es spannend, denn wir reden darüber, was wir als Alltagsmissionare in Deutschland hier von Missionaren lernen können, von Missionaren aus dem Ausland, aus dem Dschungel von Papua-Neuguinea. Klingt erstmal weit weg, oder, Klaus? Aber du hast eben schon gesagt, wir können da viel von lernen. Und dieses Buch hast du mir zugeschickt mit den Worten, dieses Buch wird Missionsarbeit unter Unerreichten in dein Wohnzimmer holen. Finde ich gut. Hat mich auf jeden Fall neugierig gemacht. Und ich freue mich, dass du dich hier selbst eingeladen hast.
Na, Moment.
Bei mir bist du. Klaus, lass uns kurz was über dich erzählen. Wer ist der Klaus, falls ihr ihn noch nicht kennt? Du darfst mich auch gerne ergänzen. Du bist Mitte 60, seit 38 Jahren mit der Uta verheiratet.
Ute.
Das hätte ich eigentlich wissen müssen. Ne?
Finde ich schon, ja. Also.
Ich sollte vielleicht doch nicht so sehr auf meine Notizen gucken, aber es sind so viele Infos. Ihr habt 6 Kinder und 10 Enkelkinder, stimmt das noch?
Im Moment sind es 13. Ja.
Boah, das sind alte Informationen hier. 2001 habt ihr den Verlag, den Daniel Verlag gegründet und du warst dort bis 2021 Verlagsleiter.
Nein, ich bin noch Verlagsleiter.
Immer noch?
Ja.
Hör mal, das stimmt ja hier gar nichts, was ich hier erzähle.
Das war nicht so die beste Vorbereitung, würde ich sagen.
Ich sehe schon.
Nein, du verwechselst das mit dem Freizeitgelände.
Wir werden viel Spaß haben. Ja, Freizeiten, genau. Ja. Du hast Freizeiten am Reiherhals gemacht oder diese Arbeit begonnen. Die hast du aber mittlerweile abgegeben.
Genau, 2021.
Das war 2021, okay. Genau. Ja, in dem Freizeithaus habt ihr auch andere Veranstaltungen, Gebetstreffen zum Beispiel, auch gegen Abtreibung, stimmt das?
Ja.
Ja, ist ja auch ein wichtiges Herzensanliegen. Müssen wir vielleicht auch mal drüber reden. Aber Freizeiten, Ferienbibelschule für Jugendliche, Seminare für Familien bietet ihr an und so weiter. Und genau dort bei eurer Familienfreizeit, so hast du mir zumindest geschrieben, ist hier die Idee gekommen, dass wir über dieses Buch reden sollten hier im Podcast.
Ja.
Richtig? Ja, genau. Schön. Ja, das Buch heißt Buschfunk und wurde von Aaron Loose geschrieben. Aaron Loose ist ein Brite.
Ja.
Kennst du den eigentlich persönlich?
Leider nein.
Okay. Und er hat viele Jahre oder ist immer noch in Papua-Neuguinea.
Zurzeit ist er zurück in Großbritannien,
ja,
aber wohl nicht dauerhaft. Also er pausiert jetzt, aber er hat sehr viele Jahre in PNG gearbeitet.
Und du hast dieses Buch in eurem Verlag rausgebracht. Wie kam das dazu?
Wir kennen eine Schwester, ich verschweige jetzt mal ihren Namen, und sie ist Lehrerin in PNG, kommt aus Deutschland. Mhm. Und sie hat wirklich Haustür an Haustür mit Familie Loose gelebt in Lapilo. Und sie hat den Aaron sehr schätzen gelernt. Sie sagt, es ist ein authentischer Typ, dem dann irgendwann mal das Licht aufgegangen ist, dass er sagt, diese Prinzipien, die wir hier im Busch praktizieren, die sind überhaupt nicht so weit weg von dem, was wir in Deutschland machen müssen oder machen dürfen. Und daraufhin hat er das Buch geschrieben mit 27 Kapiteln. Mhm. Und die Aufteilung ist so, dass er immer eine Geschichte erzählt, was er erlebt hat, und das dann geistlich überträgt auf unser Wohnzimmer. Aber darüber reden wir
ja gleich. Darüber reden wir noch, ja. Bevor wir richtig einsteigen, falls ihr unseren Newsletter noch nicht kennt und abonniert habt, der Link, den findet ihr in den Shownotes. Da bekommt ihr regelmäßig Impulse für eure Alltagsmission. auch, ja, wenn euch diese Folge hier weiterhilft, empfehlt sie gerne weiter, schick sie weiter an jemanden, wo du meinst, boah, der muss die unbedingt anhören, das wird uns sehr freuen. Ach ja, und noch eins, bleibt bis zum Ende dran, denn ich habe mit dem Klaus besprochen, er hat nämlich noch 3 Exemplare mitgebracht. Wir werden diese Exemplare, nee, das sage ich jetzt noch nicht. Nee, das sage ich noch nicht, was wir damit machen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr dranbleibt bis zum Ende. Dann verrate ich euch, was mit den 3 Exemplaren passiert. Okay, Klaus, zur ersten Frage. Du hast mir das Buch geschickt mit den Worten, lass uns mal drüber reden. Und jetzt sitzt du hier. Warum denkst du, dass dieses Buch für uns hier in Deutschland im Westen wichtig ist? Als Alltagsmissionar.
Lass mich mit einer Vorbemerkung starten. Okay. Ja? Ich bin so groß geworden, dass wir einmal im Jahr in der Gemeinde Missionare von weit weg hatten. Das waren so die Leute, die wir bewundert haben. So Afrika waren die, Indonesien und BNG. Und dann war mir klar, die sind da und dann kommt wieder die Keule mit Matthäus 28, Vers 20. Also wir sollen zu allen Leuten gehen. Die Gemeinde hat ein schlechtes Gewissen, weil sie das nicht macht. Und ja, und dann gehen die wieder und dann ist das Problem, das sagt eigentlich schon alles, Mission irgendwie wieder abgehakt für ein Jahr. Das ist eine Fehlentwicklung und auch eine Fehlerziehung. Und das wollt ihr ja gerade hier mit eurem Podcast irgendwie beheben oder ermutigen. Und jetzt kommt Aaron Lewis um die Ecke und er sagt, Leute, was wir da im PNG machen, das ist nicht für ein paar Verrückte, die sich entschlossen haben, dahin zu gehen, sondern die Prinzipien, die wir machen, die könnt ihr in Deutschland genauso machen. Und ich habe jetzt schon einige Podcasts gehört. Ein Podcast von einer Dame, die aus dem Raum München kommt und sehr authentisch ihre Erlebnisse.
Tina, ja.
Genau. Das hat mich zum Beispiel sehr angesprochen. Und in ihre Kerbe würde ich gerne hauen, indem meine Botschaft heute ist, sei doch einfach normal. Aber sei Missionar jeden Tag und nicht 2 Tage im Jahr. Das ist Punkt 1. Und da hilft uns Aaron Lewis dabei, indem er sagt, wir sind nicht so die Elite, die da irgendwo im Busch sitzt und eine völlig abgehobene Arbeit macht, die mit Deutschland nichts zu tun hat. Ich möchte eigentlich die 27 Kapitel mal runterbrechen auf 5 Punkte. Und die sind auch sofort einsichtig. Also jeder in Deutschland wird sagen, ja klar, also warum mache ich nicht dasselbe, was der in PNG macht?
Ja, was sind das für 5 Punkte jetzt?
Soll ich starten, ja?
Ja, bitte.
Also der eine Punkt, den er aufzeigt, ist, geh zu denen hin. Also begib dich als der, der ein missionarisches Anliegen hat, in den Lebensraum der Leute, die du gerne erreichen möchtest. Im Falle von PNG musst du dahin fliegen, logisch, musst dir ein Haus bauen. Im Falle von Bergneustadt oder Lüchen, wo ich herkomme, Brandenburg, bedeutet das, ich muss den Mut haben, die Gartentür aufzumachen und zu meinem Nachbarn zu gehen und mich auch mal in seinen Garten zu setzen, seine Blumen zu bewundern und anzufangen, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Also ich muss den Mut haben, in den Lebensraum des anderen einzutauchen.
Genau,
und das sind oft so eine Barrieren. Ja?
Ja,
wir lieben unsere Zäune. In der Gegend, wo ich wohne, ist das einfach unüblich, einfach zu jemand zu gehen und zu sagen, hallo, ich bin da, hast du mal Zeit, können wir mal einen Kaffee trinken, red doch mal, wie es dir geht oder so, ja. Also lass uns in den Lebensraum eintauchen. Und oft weiß ich nicht, wie es meinem Nachbarn eigentlich geht, was den gerade bewegt, was gerade läuft oder so, ja. Und das ist eigentlich ein Tipp, der ist durchaus übertragbar. Und oft sind mir die Leute innerlich sehr weit weg, genauso wie die Leute in PNG. Und man kann sich ja auch trösten, inzwischen sehen die Deutschen auch so aus wie die Leute in PNG. Wir haben genauso eine Ohranhänger und irgendwann auch die Platte in der Unterlippe. Also es gibt ja auch äußerlich kaum noch eine Unterscheidung. Also Punkt 1, geh in den Lebensraum dieser Leute.
Jetzt bevor du weitermachst mit Punkt 2, lass uns kurz bei Punkt 1 bleiben. Das ist ja eine Grenzüberschreitung.
Ja,
also nicht
ja.
Nur, wo ich mich überwinde, sondern wo ich auch in die Lebenswelt des anderen hineintrete. Da muss ich auch willkommen sein, also wenn da ein hoher Zaun ist.
Das ist gar nicht mal das Problem. Also ich bin zum Beispiel auch sehr in puncto Absonderung, darf ich das mal sagen, erzogen worden. Ja? Also in meinem Kopf steckt immer noch drin, geh nicht zu dem anderen. Also wir sondern uns doch von der Welt ab.
Aha,
weißt du, mein geistlicher Hintergrund hat mir das lange gesagt. Ja? Und irgendwo steckt da ja was Wahres drin, aber wir dürfen das nicht falsch verstehen. Am Ende bleibt mir nichts anderes übrig, als mich auch mal in ein Wohnzimmer zu setzen, wo 6 leere Bierflaschen stehen und wo es ein bisschen seltsam riecht und wo man sich sagt, also wenn mich hier jetzt einer sieht, das ist ja schon fast kompromittierend, ja. Aber genau da höre ich hin. Wie soll ich ihn denn sonst erreichen? Ja.
Gut, machen wir weiter mit zweiten Punkt.
Punkt 2, hol die Leute in deinen Lebensraum.
Ah.
Und das ist vielleicht noch mutiger und das ist noch ungewöhnlicher. Und genau das macht Aaron Lewis. Er baut seine Hütte in dem Dorf und nachdem seine Hütte dort steht, macht er die Tür auf und sagt, jetzt kommt mal zu mir, ihr dürft bei mir beim Abendbrot dabei sein. Und jetzt erleben die natürlich eine europäische Familie, die auch mit ihren Kindern anders umgeht. Darum geht's eigentlich gar nicht. Aber sie erleben auch ein Ehepaar, wo der Mann sogar seiner Frau zuhört, wo sie liebevoll miteinander umgehen, wo die Frau keine Prügel kriegt normalerweise. Also wo die Dinge irgendwie anders laufen. Ja?
Ja.
Und das finde ich auch eine Riesenchance. Und das können wir 1:1 übertragen. Also nochmal, Alltagsmissionare bedeutet ja, ich muss mich von dem Gedanken verabschieden, wir haben 3 Leute in der Gemeinde, die sind für Mission zuständig, sondern ich soll einfach normal leben. Das, was die Dina sagte, ja. Und das fällt nicht schwer. Also bei uns in der Nachbarschaft hat eine Frau einen Fahrradunfall, bricht sich die Schulter. Und dann höre ich von meiner Frau, du, die kommt morgen aus der Klinik zurück, nach Wochen, ja. Dann haben wir dir einfach ein Paket Raffaello auf den Briefkasten gestellt. So, willkommen, schön, dass du wieder da bist, ja. Dann kam die 3 Tage später zu uns, in Tränen aufgelöst und sagt, warum habt ihr das gemacht? Ist irgendwas passiert? Wir haben gesagt, wir haben uns einfach gefreut, dass du noch lebst und dass du jetzt wieder da bist. Wünschen dir gute Besserung, wir beten für dich. Ja, ja, ich weiß, aber soll ich euch mal was sagen? Das hat kein anderer gemacht, kein anderer. Also ihr wart die Einzigen, die für 3,99 Raffaello ausgegeben haben und haben da hingestellt. Also warum hole ich die Frau nicht in meinen Lebensraum? Wenn die dann schon mal bei mir ist, dann kann ich sagen, hey, komm rein, wir machen Kaffee, erzähl mal, wie es in der Klinik war. Und bevor sie geht, dann beten wir einfach für sie. Und das wird sie nicht vergessen. Ja, also Punkt 1, geh in deren Lebensraum. Punkt 2, hol die Leute in deinen Lebensraum. Punkt 3, geh davon aus, dass du viel Zeit brauchst. Also wir sind irgendwie auch Deutsche, ja, wir sind sehr auf Effektivität getrimmt. Und dann gehen wir irgendwo hin und wollen einen missionarischen Hauskreis machen und dann beschweren wir uns bei Gott, wenn sich nach 8 Wochen keiner bekehrt hat. Also da, wo wir hingezogen sind, nach Brandenburg, hat sich nach 18 Jahren die erste Frau bekehrt. Aaron Lewis sagt, normalerweise brauchen wir 15 Jahre, bis wir den Leuten ihre eigene Bibel geben können. So lange machen wir Kulturstudium, Sprachstudium, Schriftstudium, Linguistik und dann fangen wir an, die Bibel zu übersetzen. Und wenn wir schnell sind, dann haben wir nach 15 Jahren eine Bibel da und dann bekehren sich vielleicht Leute. Und ich finde, wir müssen uns von unserem Effektivitätsdenken ein bisschen verabschieden.
Nun, jetzt muss ich aber nicht Deutsch lernen, weil Deutsch kann ich.
Ja, aber Sächsisch musst du vielleicht lernen.
Bisschen Sächsisch.
Das
krieg ich auch hin.
Nein, aber ich muss anfangen, da zu leben.
Ja.
Verstehst du?
Aha.
Und nicht gleich mir das Haus kaufen und die Nachbarschaft missionarisch beackern. Wir brauchen so ein bisschen Fingerspitzengefühl. Mhm. Und wir erleben gerade, wie bei uns im Nordosten in Ueckermünde eine Gemeinde entsteht und wie die Geschwister total weise mit ihren Nachbarn umgehen. Mhm. Und sie lassen die lieber kommen. Jetzt haben sie eine Taufe im Garten und einige Nachbarn, die waren völlig geflasht. Was macht ihr da? Ja? Habt ihr dann Taufbecken also, und dann sprinkelt ihr so ein bisschen? Nein, wir haben ein großes Swimmingpool und dann hinab. Und das wollten die einfach sehen. Also die haben sich gar nicht so sehr für den Glauben interessiert. Aber als sie das Zeugnis von einem 15-jährigen Mädchen gehört haben, das haben sie schon, das hat sie umgehauen. Und dann haben sie hinterher mit dem Mädchen gesprochen. Warum machst du das denn? Ja, ja. Und ich wünsche ihnen, dass die ersten Leute sich vor 18 Jahren bekehren. Mhm. Aber ich finde, das kann man auch von Missionsfeld lernen, auch mal mittelfristig zu denken und da ein bisschen vielleicht eine gewisse Entspannung reinzubringen. Ja.
Also
und nicht so unter Strom zu stehen, ja, sondern einfach zu leben. Ja.
Ja.
Punkt 4, das ist natürlich, hätten manche als erstes genannt, sei bereit, Opfer zu bringen. In irgendeiner Form. Also die Familien, die jetzt nach Ueckermünde gezogen sind, die haben ihr gesamtes geistliches Umfeld, die kommen ja aus dem Westen, hinter sich gelassen, ihre ganze Blase und leben dort völlig isoliert. Sie haben eine Arbeit, angenommen, die sie eigentlich nicht machen wollen. Mhm. Und da bringen sie auch wieder ein Opfer. Ohne dem wird es nicht gehen. Und die Leute, die nach PNG gehen, die bringen natürlich ein Opfer. Ja? Die haben es nicht so einfach mit ihren Kindern. Die können die nicht einfach in die Schule bringen. Sie müssen sich auf andere Lebensverhältnisse einstellen. Müssen essen, was ihnen nicht schmeckt. Mhm. Lauter so Sachen. Und da glaube ich, das ist ja auch nicht der Sinn des Podcasts, den Leuten zu sagen, also wir empfehlen euch jetzt einen Lebensstil, der ist super. Ja, ist super, ja, es ist sinnvoll, vom Herrn zu reden, aber es wird auch mal Opfer bedeuten.
Absolut. Ja, da reden wir gleich noch drüber.
Genau. Last point, mein Spickzettel. Was ich ganz rührend finde und was auch so gut zu uns passt, die Arbeit ist vom ersten Tag an gemeindeorientiert. Also Aaron Lewis sagt, unser Ziel ist, dass wir das Dorf verlassen und dort existiert eine Gemeinde. Und da würde ich mir wünschen in Deutschland, dass wir nicht so lange warten, bis wir die Leute mit in die Gemeinde nehmen. Es kann natürlich sein, du sagst, also meine Gemeinde ist so heilig und so wirklichkeitsfremd, das haut die um. Dann sage ich mal ganz keck, dann ändere deine Gemeinde. Ja, also seid normal. Ja. So normal, wie ihr draußen seid, seid bitte auch drinnen so normal. Und wenn ihr merkt, da sitzen jetzt zwei Leute, die sind nicht gläubig, dann müsst ihr nicht gleich so eine fokussierte Predigt auf die loslassen, aber ihr müsst euch so ausdrücken, dass sie euch verstehen. Dass man irgendwie den Eindruck hat, also wir reden hier über Dinge, die sie irgendwie betreffen. Ja.
Also nicht ausgrenzen, sondern wirklich willkommen.
Willkommen heißen und auch in seiner Themenauswahl, da muss man nicht gerade eine Einführung zu Hesekiel 1 geben, sondern da kann man auch über andere Themen sprechen, die irgendwie ansprechen. Ja.
Ja. In dem Buch ist es, glaube ich, auch als Zitat drin, hat David Livingston mal gesagt, was mich fasziniert hat, als ich es gelesen habe: Wenn der Auftrag eines irdischen Königs eine Ehre ist, wie kann dann der Auftrag eines himmlischen Königs als Opfer angesehen werden? Du hast gerade eben schon gesagt, wir müssen Opfer bringen. Ich finde, aber das stellt unsere ganze Perspektive von Mission irgendwie auf den Kopf. Also wir reden oft davon, dass wir opfern müssen für die Mission. Zeit, Komfort, haben wir gerade schon gesagt, ne? Vielleicht auch Ansehen oder was weiß ich, was du dann hinter dir lässt. Aber Livingston sagt eigentlich, Moment mal, das ist doch eine Ehre.
Ja.
Das ist doch eine Ehre. Wie siehst du das?
Na, wenn ich ein bisschen ehrlich sein darf, ich bin da auch noch in einem Lernprozess. Ja? Mhm. Manchmal fallen mir Opfer immer noch schwer, muss ich ehrlich zugeben. Aber je älter man wird, desto mehr sagt man sich natürlich, je mehr ich wirklich dem Herrn gedient habe, desto mehr werde ich davon in der Ewigkeit wiederfinden. Also man zieht ja schon mal so Resümee mit 65 und sagt, okay, was finde ich denn wieder? Ja, und was finde ich nicht wieder? Ja, und dass es wirklich eine Ehre ist, für den Herrn zu arbeiten, da gibt es nichts hinzuzufügen. Ja.
Aaron Lewis schreibt in seinem Buch, Missionare sind nichts Besonderes, sie sind einfach bereit zu gehen. Das Schlüsselwort ist, glaube ich, bereit. Also es auch machen, nicht nur von zu reden. Wie können wir als Alltagsmissionare diese Bereitschaft entwickeln? Du hast eben schon gesagt, ja, man kennt das so von früher, ist der Gemeindekultur. Da wurde hier die Keule Matthäus 28 drüber gehauen und irgendwie hast du da ein schlechtes Gewissen gehabt. Das ist ja jetzt nicht unbedingt die beste Motivation, aktiv zu werden. Aber dass wir auch wirklich gehen, vielleicht, oder dass das Gehen nicht nur bis zum Gartenzaun ist, sondern wirklich bis in den Garten zum Nachbarn
rüber. Ja, ja.
Ja, oder zur Kaffeemaschine im Büro oder so.
Ja.
Dass es dafür reicht. Denkst du?
Ja, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber ich sage es einfach mal. Wir müssen vielleicht auch mal den Finger in die Wunde legen. Mhm. Wie sehr leben wir unseren Glauben? Mhm. Also ich meine, die Bibel sagt, wenn das Herz voll ist, geht der Mund über.
Verstehst du das? Ja, ja. Und wenn du eben halt schweigst, dann ist da
ja
nichts, meinst
du? Aber worüber rede ich denn?
Ja.
Mhm. Ja. Also ich habe mal ein Erlebnis gehabt beim Netto, steht vor mir eine Frau, eine richtig alte, verkümmerte Frau. Und dann hat die ihre 6,49 Euro da in den Einkauf eingesackt und dann sagt die plötzlich zur Kassiererin, ey, ich habe kein Portemonnaie dabei. Und da ist ein Riesentheater, ja, Sie müssen das jetzt hier hinlegen und dann kommen Sie heute Abend wieder. Und dann habe ich gedacht als Nächster, ich sage, Mütterchen, ich bezahle deinen Einkauf. Also 6,49 Euro ist es nicht so. Und die Frau, die war völlig geflasht. Die hat dann draußen an der Tür gewartet auf mich. Dann sagt sie, junger Mann, ne? Ich sage, Moment.
Junger Mann.
Ich gebe Ihnen noch gleich einen Termin beim Augenoptiker. Also ich sage, warum haben Sie das gemacht? Ist doch eine Steilvorlage. Und dann kann ich doch der Frau sagen, wissen Sie was, ich bin dermaßen beschenkt. Und dann stellt die nächste Frage, ja, wieso sind sie denn beschenkt? Ja? Und sofort bist du im Gespräch. Ich sage, ich bin ein Christ und ich bin von Gott beschenkt. Und es ist mir eine Riesenfreude, dir deinen Einkauf zu bezahlen. Vielleicht treffen wir uns das nächste Mal wieder. Dann wäre es schön, du bleibst unter 20 Euro und dann bezahle ich dir wieder. Keine Ahnung, es macht uns nicht wärmer. Genau. Nicht ärmer, ja. Ja.
Klaus, manche könnten jetzt sagen, ja, warum soll ich als Alltagsmissionar ein Buch hier wie dieses lesen, Buschfunk, über einen Missionar in Papua-Neuguinea? Das ist doch eine ganz andere Welt, das ist doch eine ganz andere Kultur. Du hast versucht, diesen Gap zu schließen, weil nee, es ist gar nicht so viel anders, aber das ist doch schon eine andere Lebensart dort als hier. Was würdest du den Leuten sagen, die das sagen?
Das ist keine Frage. Das ist ja klar, dass es eine andere Lebensart ist in PNG, ja. Aber die Prinzipien, nach denen sie arbeiten und auch die Arbeitsfelder, also auffallend viele Bereiche der Mission, sind eben wieder sehr ähnlich. Und deswegen können wir von ihnen lernen. Mal ganz nebenbei, wenn man das Buch aufschlägt, es ist auch genial gestaltet. Es ist durchgängig nach denselben Prinzipien aufgebaut. Ja, ja, ja. Es beginnt immer mit aus dem Dschungel, dann kommt zu dir nach Hause. Ja. Dann kommt ein Bibelwort und dann kommt für deine Reise. Dann kommen konkrete Ideen, was man machen könnte.
Ja, es ist wirklich schön gestaltet. Also ja. Es ist sehr schön illustriert, wenn ihr reinschaut. Ja. Und es sind immer diese Schritte, ne?
Immer.
Aus dem Dschungel zu dir nach Haus, aus dem Wort und für deine Reise.
Genau.
Diese vier Punkte.
Das kommt immer vor.
Aber man liest das dann so wie so ein Andachtsbuch oder also was?
Ich würde sehr empfehlen, die Geschwister in der Gemeinde zusammenzunehmen und zu sagen, wir gehen einfach mal als Kurs das Buch durch.
Okay.
Ja, warum nicht?
Cool.
Und da kann jeder sich beteiligen, jeder liest ein Kapitel, fasst das für die anderen zusammen. Und dann kann man sich Notizen machen und dann kann man sich doch auch mal so eine Rechenschaftspflicht geben. Also, dass man sagt, okay, jetzt haben wir es Montagabend gemacht, was nehmen wir uns konkret für morgen vor? Also, dass wir feige sind, dass wir lieber zu Hause sitzen, das ist leider in unserer irdischen Trägheitsmasse voll mit drinne, ja. Aber dann ist es doch voll motivierend, wenn wir am nächsten Tag erzählen würden, ey, ich war endlich mal bei dem, ja. Ich habe zu Hause endlich eine Kiste aufgestellt mit Kalendern. Ich habe einfach mal irgendwas gemacht, ja.
Was war für dich selbst, als du das Manuskript bekommen hast und gelesen hast, so die krasseste oder überraschendste Parallele zwischen diesen beiden Welten?
Das ist genau das, was du sagst, dieses Gap zu schließen. Mir ist wirklich wie ein Klick klar geworden, ich sollte viel ehrlicher mein Christsein leben und es gibt so viele Gelegenheiten, wo ich was von Gott sagen kann. Also Beispiel, Herbst, Kartoffeln. Wir haben immer ein Fest zu Hause, gibt Kartoffelfest mit meinen Enkeln. Im April legen wir eine Kartoffel rein. Und im September holen wir 10 raus. Christian, das ist der Wahnsinn. Und dann flippen die Kinder aus. Und jedes Kind versteht, das hat Gott gemacht. Wer hat denn sonst die anderen 9 Kartoffeln da reingelegt? Ja? Und als wir diese Feier machen, die werden dann direkt zu Pommes verarbeitet natürlich, ja, kommt plötzlich mein ungläubiger Nachbar hier rein und guckt, was dann für ein Lärm ist. Und da kommt meine Enkelin mit 9 Jahren und hält dem 2 große Kartoffeln hin und sagt, guck mal, das hat Gott gemacht. Und da muss ich mich nicht für schämen, weil er hat ja auch keine bessere Antwort. Und er kennt uns natürlich inzwischen und der freut sich dann mit. Und dann sitzen wir da und falten die Hände und sagen, Herr, vielen Dank für die ganzen Kartoffeln, die wir gekriegt haben. So, er soll es einfach miterleben. Mhm. Und das haben wir nicht gemacht, weil er kam und weil wir ihm zeigen wollten, wie fromm wir sind, sondern weil es unsere Freude ist, ein Erntedankfest zu feiern. Mhm. Ja,
ja. Ja, und du hast einfach in deine Alltagswelt hineingeholt und einen Einblick gegeben.
In dem Fall sage ich mir, die Tür geht auf, komm rein. Ja. Also werd einfach Teil unserer Community. Mhm.
Ja, cool. Der Paulus redet ja von den Juden, ein Jude zu sein. Und Aaron Luce sagt in seinem Buch, manchmal habe ich immer noch damit zu kämpfen, aber die Bereitschaft, mich anzupassen und zufrieden zu sein, hilft dabei, durchzuhalten und die Arbeit zu tun, die Gott mir aufgetragen hat. Inwiefern müssen wir uns als Alltagsmissionare unserem Gegenüber anpassen?
Ich weiß nicht, ob er das so meint, wie du das jetzt sagst. Also er sagt, ich passe mich in Punkten an, wo ich mich anpassen muss, sonst erreiche ich sie nicht. Ja? Für mich ist es schon noch die Frage, inwieweit ich mich in irgendwelchen Lebensgewohnheiten meinen Nachbarn anpasse. Also ich habe 5 Männer, die wohnen in meiner Umgebung und die treffen sich jeden Sonntagabend, trinken 1 bis 3, 4 Bierchen und quatschen da. Sie nennen das, ist jetzt egal, Mütterberatung, weil es das früher in der DDR gab. Ja, soll ein Spaß sein. Und irgendwann kamen die vor Weihnachten auf mich zu und sagten, Klaus, wir laden dich ein, werde Teil unserer Community. Mhm. Und mein Fell hat sich gesträubt. Ich sage, ich setze mich doch nicht den ganzen Abend dahin und trinke da 4 Bier. Dann sage ich irgendwas, was ich nicht sagen wollte. Naja, aber dann sagt meine Frau, sagte Klaus, geh doch einfach hin.
Du musst also, ja nicht 4 Bier trinken.
Also das sendest du ja jetzt nicht, aber ja, trink nur 1 Bier. Ja? oder kein Bier oder lass dir ein alkoholfreies geben. Ja. Jedenfalls ich wirklich mit einer inneren Überwindung dann in diesen Kreis und dann wurde noch eine Runde Skat gespielt und so. Und plötzlich um 9 Uhr ließen die alle ihre Bierflaschen fallen. Als wäre das abgesprochen, drehen sich zu mir um und sagen, Klaus, jetzt würden wir gerne mal mit dir reden. Und dann brach das wie aus denen raus. Erzähl mir doch mal, was das da ist in der Gemeinde. Was ist das mit Gott? Was ist mit eurer Familie los? Warum gibt es bei euch keine Ehescheidung? Was seid ihr für Leute? Und das hatte sich dermaßen aufgestaut. Und die brauchten einen Vorwand, mich da in ihre Falle zu locken. Und also in Anführungsstrichen, ja. Und hinterher habe ich gedacht, wie gut, dass ich gegangen bin. Ja. Mhm. Klar, also dass man da in Gefahr steht, auch Dinge zu tun, die nicht in Ordnung sind. Also ich meine, da brauchen wir einen wachen Geist, das ist ja keine Frage, ja. Also man muss sich nicht mit seinem Nachbarn dreimal besaufen, um ihn am Ende mit dem Evangelium zu erreichen. Ja, genau. Das ist mal klar.
Ist klar, ja. Noch ein Zitat von Luz. Geh Risiken ein, um diejenigen zu retten, deren ewiges Schicksal auf dem Spiel steht. Sei bereit, dich für das Evangelium in Gefahr zu begeben. Denn im Licht der Ewigkeit hast du nichts zu verlieren und sie alles zu gewinnen. In PNG bedeutet das für ihn natürlich auch eine körperliche Gefahren, Krankheiten und so weiter, Isolation. Welche Risiken gehen wir denn ein als Alltagsmissionare hier?
Meine Antwort ist einfach, davon sind wir Meilen entfernt.
Gar keine eigentlich, oder?
Ja. A, müssen wir kaum Risiken eingehen, ja. Und ich weiß nicht, ob wir wirklich um die Seelen kämpfen, unserer Nachbarn. Das ist doch die große Frage, ja. Ja. Da erwischst du mich auf dem falschen Fuß, ja.
Ja. Wie gehst du auf Menschen zu, die andere religiöse Prägung haben? Wie stellst du ihnen Fragen über den Glauben? Jetzt, die Truppe, wo du da eingeladen warst zum Bier trinken, waren wahrscheinlich alle so in Ostdeutschland sehr typisch
atheistisch, sozialistisch, agnostisch
geprägt, oder?
Wenn du wissen willst, wie der Sozialismus ausgeht, musst du nach Kuba gucken. Also die sind atheistisch geprägt, ja.
Aber wenn du Menschen begegnest, die religiöse Überzeugungen haben, anderer Art?
Die gibt es natürlich kaum in der Gegend, in der ich lebe, ja. Mhm. Es gibt ein paar Esoteriker, da muss man einfach wissen, wie man ihnen begegnet. Und die Leute, die sich bei uns bekehrt haben, kommen aus der esoterischen Schiene. Und die haben ja wenigstens die gute Angewohnheit, dass sie auf der Suche sind. Das muss man ihnen einfach mal lassen. Sie suchen eine letzte Antwort auf ihr Hiersein. Und dann suchen sie bei Yoga und Bachblüten und alles Mögliche. Und eine Frau, die sich dann bei uns bekehrt hat, die hat dann in ihrer verzweifelten Suche plötzlich im Schrank, und sie weiß nicht, wie es dahin kommt, das Buch von Wilhelm Busch, Jesus, unser Schicksal gefunden, liest das Buch und bekehrt sich. Ja, preist den Herrn. Aber ja, das muss man wissen, aber das sind noch fast die leichten Fälle.
Aber ist das was auch auf diesem Boden des atheistischen, der Vergangenheit, die so atheistisch geprägt ist, wächst, dass Leute suchend sind und dann bei der Esoterik landen?
Logisch. Also Prediger 3, Vers 11 sagt, die Ewigkeit ist ins Herz des Menschen gelegt. Und wir haben eine Steckdose, wie so ein E-Auto, wo wir einen Anschluss in das Unsichtbare brauchen. Wir sind dafür gebaut. Und wenn wir das ablehnen durch Materialismus, dann verkümmert die Seele und dann suchen wir irgendwas. Es gibt ja eine Studie über Japan, was ja ein sehr materialistisches Land ist, wo die Sekten zum Beispiel so explodiert sind, ja, geistige und geistliche Sekten. Und dann die Antwort war einfach, wir können als Menschen ohne etwas Göttlichem, wenn ich das mal so sagen darf, können wir nicht leben.
Ja. Ja. In Japan hat das Christentum auch noch gar nicht Fuß gefasst bis jetzt.
Ne? Ja, wir müssen hin.
Ja. Wir beiden alten Säcke, oder was?
Ja. Nein, nein, doch, wenn ich an Gotthold Beck denke, ist das doch eine wunderbare Geschichte, wie er in Japan gewirkt hat, ja.
Hast du schon mal erlebt, dass sich durch oder zu direkten Nachfragen irgendwie auch eine Türe zugeschlagen hat? Also, dass du irgendwie ins Gespräch gekommen wolltest mit jemandem über den Glauben, irgendwie einen Anknüpfungspunkt gefunden hattest, die Steckdosenstecker freigelegt hast und der hat dir einfach gesagt, nee, will ich nicht.
Klack. Genau. Und das, lieber Christian, darf man nicht falsch verstehen. Also mich hat das frustriert, aber es war aus seiner Sicht eine Schutzfunktion. Er fühlte sich in die Ecke gedrängt, er hatte eigentlich keine gute Antwort auf den Sinn des Lebens und er wollte nicht weiter argumentativ sich mit mir auseinandersetzen. Also hat er gesagt, lass mich erstmal in Ruhe, aber das ist ein Zeichen dafür, dass er nachdenkt. Mhm. Und irgendwann macht er die Tür wieder auf. Ja. Also mich frustriert das jetzt nicht mehr.
Du siehst das positiv.
Ja, ja.
Er braucht einfach nur
also schlimmer wäre es, wenn der dummes Zeug erzählt und ewig weiter mit mir erzählt. Aber wenn der sagt, deine Botschaft ärgert mich so, weil die mich herausfordert, ich mache jetzt die Tür zu, dann denke ich mir, preis den Herrn, die geht irgendwann wieder auf.
Dann beten wir weiter dafür.
Ja,
ja, cool. Neben Aaron Luce, von welchen anderen Missionaren hast du besonders gelernt? Gibt es da irgendwelche? Also was diese eine Sache, die vielleicht auch deine Alltagsmission geprägt hat?
Na, ich bin weder als Missionskind aufgewachsen, noch irgendwie.
Ja, aber du als Verleger hast oder andere Bücher verlegt. Gibt es da bestimmt auch noch andere Missionsgeschichten?
Ja.
Oder?
Ja, ich darf ja jetzt nicht so viel Werbung machen, aber es gibt, also was mich so begeistert, sind die Brückenbauer, die es schaffen, in einer bestimmten Profession ihren Glauben zu leben. Also wir haben ein Buch rausgegeben von einem christlichen Arzt, der ist nach Pakistan gegangen, hat unter den Taliban eine Klinik geführt. Ja, ist Wahnsinn, das Buch. Ja, aber durch seine Arbeit hat er die Leute überzeugt. Und tagsüber sind die normalen Leute zu ihm gekommen und nachts sind die Taliban gekommen. Und da hat er denen geholfen, ihre Kinder zur Welt zu bringen. Und dann haben die den Mann schön in Ruhe gelassen und haben so ein Schutzzeichen über ihm errichtet, dass die gesagt haben, also dem Mann passiert, solange wir hier sind, nichts. Und das finde ich irgendwie gut. Und so ein Buch schenke ich jetzt jedem Arzt, der mir vor die Flinte kommt in Deutschland, weil der das Buch schon deshalb liest, weil er sich für die medizinischen Sachen interessiert, die der beschreibt. Und die sind wirklich also haarsträubend und auch wieder faszinierend. Ja. Und plötzlich kommt er an den Punkt, dass ein Kollege was über seinen Glauben erzählt. Mhm. Und das lesen die dann auch. Das finde ich gut.
Ja. Cool. Klaus, manchmal denken wir ja, so Kultur ist nur ein Thema, wenn wir ins Ausland gehen. Aber wir in Deutschland haben natürlich auch irgendwie Kultur, verschiedene Kulturen. Mhm. Ost, West, Land, Stadt, Generationen und so weiter, unterschiedliche Kulturen. Wo merkst du das besonders in deiner Alltagsmission, wo du mit anderen Kulturen konfrontiert bist, als die, die dir gewohnt sind, in denen du lebst?
Also ich merke das im Osten vor allen Dingen an einer gewissen, jetzt darf man das nicht falsch verstehen, an einer gewissen Dumpfheit. Also wenn Menschen 60 Jahre lang ohne Christentum leben, verkümmern sie einfach. Und dann kommst du plötzlich mit Gott um die Ecke und die sagen, hä, was ist denn das jetzt? Ja. Und dann musst du wirklich ganz vorne anfangen zu erzählen. Und das ist das, was mich manchmal so total traurig macht. Mhm. Ja. Also, dass man den Osten geistlich trockengelegt hat. Ja.
Da werden wir auf jeden Fall auch nochmal drüber reden, aber müssen wir eine extra Folge, glaube ich, mal zu machen. Aaron Luce sagt in seinem Buch, der einzige Weg für mich, ein wirksamer Missionar zu sein, war zuerst ein demütig Lernender zu werden. Und er musste erst die Sprache, die Kultur der Patapata heißt die, ne? Kennenlernen. Wo hast du erlebt, dass du erst so ein demütiger Lernender werden musstest, bevor du anderen irgendwie mit dem Evangelium dienen konntest?
Weil du bist jetzt schon wenn ich ehrlich sein darf, erlebst du das eigentlich bei jedem Kontakt, den du hast. Ja. Mhm. Also mein Fehler früher war es, dass ich mich innerlich als Christ den anderen Menschen überlegen gefühlt habe. Und wenn ich denen das zeige, geht die Tür zu. Ich habe einen Nachbar, der ist Maurer und der ist unglaublich begabt. Und ich habe ihn gebeten, mach bitte in meinem Garten eine schöne Natursteinmauer. Und so sind wir Freunde geworden. Wir sind wirklich richtige Freunde. Er hat sich bis heute noch nicht bekehrt. Aber ich habe ihm immer wieder signalisiert, ey, was du kannst, das kann ich nicht. Und ich beneide dich darum. Und das macht ihn, na nicht stolz, aber irgendwie wertet ihn das auf. Mhm. Und dann denkt er anders über mich. Und dann kann ich auch mal zu ihm was sagen, auf christlichem Gebiet. Ja. Also als wir das erste Mal dann zusammengesessen haben, dann haben wir zweites Frühstück gemacht und ich habe gebetet. Und dann guckt er mich an und sagt, Klaus, ist noch alles in Ordnung mit dir? Also du machst die Augen zu und faltest die Hände und redest zu jemandem, der nicht da ist. Das ist doch bekloppt, oder? Und dann habe ich ihn gefragt, ich sage, du bist jetzt 66, hast du noch nie einen Menschen beten hören? Nee, sagt er, ich weiß nicht, was das ist. Also das kann man sich im Westen nicht so gut vorstellen, ja, aber das... Das kommt eben vor. Und wenn ich dem noch arrogant komme, nach dem Motto, ich werde mal zeigen, wie das Leben lang läuft.
Ja, wie? Du hast noch nie gebetet.
Geht bei dem die Jalousie runter.
Genau, ja, genau.
Was kann er denn dafür, dass er noch keinem Christen begegnet ist?
Ja. Da können wir eher was dafür.
Ja, aber gehörig.
Missionare, die so in unerreichte Gebiete ziehen, die legen ja einen starken Fokus auf Alphabetisierung, Bibelübersetzung dann entsprechend in der Sprache. Da haben wir eben gerade schon kurz drüber gesprochen, das war auch bei Aaron Luce so. Was können wir von Ihnen in diesem Bereich für die geistliche Erziehung unserer Kinder lernen? Ich glaube, er schreibt da auch ein bisschen was zu in dem Buch. Stichwort Alphabetisierung mit Flüchtlingen und so weiter, vielleicht auch bei uns hier Möglichkeiten bestehen? Ich weiß es nicht. Oder was sind deine Gedanken dazu?
Na, zumindest ist das ein Hinweis darauf, dass man Dinge auch systematisch machen kann. Mhm. Also wenn ich Kontakte jetzt habe, warum fange ich nicht an, ganz niederschwellig und sage ihnen, also wir haben uns jetzt ein paar Mal kennengelernt, es war nett mit euch, wir haben Kuchen gegessen, Kaffee getrunken. Wärt ihr bereit, mal einen Abend zu kommen, um mit uns in der Bibel zu lesen. Wir würden euch das anbieten. Mhm. Wir treffen uns 5-mal und nach dem 5-mal könnt ihr sagen, nein, danke, oder wir machen weiter. Also so wenig wie möglich Druck, aber doch eine gewisse Alphabetisierung, eine gewisse Verbindlichkeit. Mhm. Das, finde ich, kann man daraus lernen.
Ganz praktisch anwendbar.
Ja.
Mhm. Gut. Für euch an dieser Stelle, wir haben auch ein schönes Buch dazu. Kennst du das? Das Wort gemeinsam lesen? Das Johannesevangelium?
Nein.
Kennst du noch nicht? Klaus, da muss ich dir das unbedingt mitgeben. Ich habe hier ein Exemplar,
kriegst du einen Haufen.
Das Wort gemeinsam lesen haben wir ganz frisch rausgebracht. Das ist von einem befreundeten britischen Werk.
Okay.
Das heißt The Word One-to-One im englischen Original. Das ist einfach nur Johannesevangelium, kurze Abschnitte. Das ist jetzt nicht das ganze Johannesevangelium, sondern nur ein Kapitel. Das heißt, es erschlägt ihn. Wenn du sagst, so, hast du Zeit,
Fangen wir
damit an. Und dann ist ja eigentlich nur Bibeltext. Es ist immer so aufgebaut, dass du nur Bibeltext hast hier und ein paar kleine Erklärungen und ab und an mal eine Frage dazu. Und du liest es einfach. Ist es für dich als Christ überhaupt keine Vorbereitung? Du bist auch nicht der Lehrer, das ist so auf Augenhöhe.
Ja.
Du redest einfach mit deinem Gegenüber, liest den Text gemeinsam und dann kannst du dich drüber austauschen oder auch nicht.
Ja.
Einfach, aber Gottes Wort wirken lassen.
Ja.
Ist richtig cool. Kann ich dir sehr empfehlen.
Sehr schön.
Ich gebe dir nachher noch mehr Exemplare mit. Du kannst ja mal mit deinem Nachbarn ausprobieren. Sagst mir mal, wie es war. Gut, also eine Möglichkeit. Aber zum Beispiel auch mit Menschen in der Bibel lesen. Welche Erfahrungen hast du noch gemacht? Kindern, andere Altersgruppen oder Nachbarn, wo man gemeinsam Bibel lesen kann, Geschichten lesen kann, Leseabende machen oder sowas? Macht ihr sowas als Verlag auch oder gar nicht?
Nein. Wo wir sehr gute Erfahrungen haben, ist wirklich mit Kindern. Also da haben wir den Eindruck, dass die Türen weit offen stehen. Also wir machen ja Kinderfreizeiten auf dem Reiherhals. Und das Schöne ist, dass der Anteil von Kindern, die aus dem Ort kommen, die natürlich aus ungläubigem Elternhaus kommen, dass der rapide zunimmt.
Echt cool.
Ja.
Nach wie vielen Jahren jetzt?
Naja, gut, jetzt sind wir 25 Jahre da.
Also es war von Anfang an nicht so, ne?
Das haben wir auch nicht so fokussiert, sondern wir hatten ganz viele Anmeldungen von Gemeinden und da haben wir gesagt, ja, wenn es voll ist, ist voll, ist ja super. Aber jetzt, unsere Kinder machen die Arbeit ja weiter und die sind beide Lehrer und die haben natürlich Kontakte zu ihren Schülern und die laden die ein und die kommen auch.
Cool.
Also alle Eltern sind froh, wenn sie ihre Kinder in den Ferien irgendwo parken können, ja, preisgünstig, ja.
Preisgünstig parken am Reiherhals, ja. Sehr gut. Ja, der Aaron, der stellt fest, viele Pataba lasen die Bibel nicht, nicht weil sie nicht wollten, sondern weil sie nicht konnten oder nicht wussten, wie man liest, weil sie eben halt nicht lesen konnten. Bei uns ist das anders, die meisten können lesen, haben auch in der Regel irgendwie einen Zugang zur Bibel und trotzdem lesen sie nicht darin. Woran liegt das? Und wie können wir Menschen dabei helfen, Bibel zu lesen? Ein bisschen haben wir es schon angesprochen, das Thema. Aber woran liegt das, wo wir eigentlich in einer Kultur sind, die lesen können, die Sprache können und eigentlich auch die Bibel ein Buch ist, was sag ich mal, zur Weltliteratur gehört und in jedem Regal war, bis vor gar nicht langer Zeit.
Da müsste man ja die Frage noch ausweiten, warum lesen wir als Christen so wenig die Bibel, ja?
Okay. Aber also, erstmal, das können wir ja gleich drüber sprechen. Erstmal die erste Frage.
Ja.
Oder meinst du, gibt es einen Zusammenhang?
Ja, wir müssen einfach eine Neugier entwickeln. Also warum erzählen wir auch nicht mal unseren ungläubigen Nachbarn, wenn wir die treffen, was wir mit Gott erlebt haben? Nicht so aufgesetzt, aber es gibt einen Bibelvers, den habe ich gelesen und der beinhaltet auch für dich eine Verheißung. Wärst du bereit, dass wir mal zusammen beten? Und das haben wir erlebt, dass die Leute das wollen.
Und sagst Gott, du einfach so, wenn
Gott auch, im dass Gott auch die Gebete erhört, ja?
Ja, ja. Im Gespräch einfach.
Ja, und so. Diese christlichen oder diese missionarischen Erwähnungen, die müssen ja nicht immer so ellenlang sein. Die Leute sollen einfach wissen, dass Gott irgendwie ein Bestandteil meines Lebens ist und dass er nicht irgendwie Sonntag in die Gemeinde gehört und sonst mit mir nichts zu tun hat, ja. Also da habe ich einen gewaltigen Nachholbedarf, ja nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht, aber ich möchte das ja auch lernen. Ich lerne wirklich von dem Buch nach dem Motto, sei normal und lebe doch einfach dein Christsein. Ja?
Ja. Der Jesus hat seinen Jüngern gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem. Weiter.
Samaria.
Und?
An alle Enden der Erde.
Genau. Samaria war ein sehr unbeliebtes Gebiet für die Juden. Was ist dein Samaria? Die Bierhütte. Aber die hast du schon besucht.
Ja, Bierhütte klingt schon fast wieder zu heftig. Ich kann eigentlich nicht sagen, dass ich unbeliebte Gebiete habe. Also wir haben sehr viel Drogensucht bei uns. Wir haben Alkoholprobleme. Mhm. Das sind natürlich oft so ein Klientel, wo man früher einen Bogen drum gemacht hat. Und heute muss man sagen, das sind ja genau die Jesus brauchen. Ja. Also da hat vielleicht jeder so seine Bereiche, um die er einen großen Bogen macht und wo Gott uns vielleicht auch mal heilen muss. Ja.
Ja. Der Paulus fragt in Römer 10, wie sollen sie glauben, wenn ihnen niemand das Evangelium verkündet? Missionare wie Aaron Luce, sie nehmen das ernst, gehen zu unerreichten Völkern. Gibt es bei uns auch unerreichte Menschen? Also jetzt mal abgesehen von Ostdeutschland, haben wir schon gesagt, wollen wir mal drüber reden.
Ja.
Aber jetzt hier?
Also ich glaube, dass der Westen dem Osten um 20 Jahre hinterherhinkt. Das kommt bei euch im Raum Bergneustadt genauso, da könnt ihr sicher sein. Man kann vielleicht noch manches verhindern, aber in Kürze sind wir unerreicht. Ja. Also du fängst bei Null an. Bei uns fängst du bei Null an. Ja. Also hier vielleicht nicht, aber.
Keinerlei christliche Vorprägung.
Ja, genau. Also man hält es ja nicht für möglich, dass man in Deutschland mit dem Namen Jesus nichts anfangen kann. Aber mir begegnen solche Menschen. Denen sagt Jesus nichts. Gar nichts. Ja.
Nie gehört.
Nie gehört.
Ja, jetzt kommt jemand zum Glauben, du hast es schon erlebt, Matthäus 28, irgendwie klar, dass der Jesus will nicht, dass wir Bekehrte machen, sondern Jünger machen, das geht viel weiter und Aaron stellt die provokante Frage, sind wir um geistliche, neugeborene Babys genauso besorgt wie um unsere eigenen realen Babys? Das trifft irgendwo, ne?
Ja, wobei ich da noch dem vielleicht nicht widersprechen, aber ich glaube, um die Babys kümmern wir uns schon. Ja, wenn jemand sich so bekehrt, sehen wir aus meiner Erfahrung, ja, das ist toll, dann macht man einen Taufkurs, lässt sich taufen, Begeisterung ist groß, er wird eingeladen und das lässt danach. Mhm. Und dann merken wir, dass die Leute mehr brauchen, als was wir brauchen. Also wir gehen normal in die Gemeinde, wir sind christlich sozialisiert, wir lesen unsere Bibel, aber das machen die alles nicht. Ja? Und dann verlieren wir die wieder, vielleicht. Und das wäre eine Tragik. Also ich glaube, wir brauchen eher ab dem zweiten Jahr einen Plan, wie können wir ihnen wirklich das Wachstum geben, was sie brauchen. Und aus der Gemeinde, aus der ich komme, gibt es zwei Brüder, die haben das erkannt und die haben gesagt, wir müssen, weil wir jetzt einige Neubekehrte haben, wir müssen was ändern in der Gemeinde. Wir bieten jetzt eine Samstags-Nachmittags-Bibelschule an. Und zwar immer alle 4 Wochen, Sonntagnachmittag, können die kommen und dann gibt es eine Einleitung und ein Bibelbuch. Wirklich niederschwellig. Aber dass sie zumindest mit unserer Hilfe durch die Bibel durchkommen. Und das finde ich wichtig. Mhm. Wenn wir das nicht gemacht hätten, dann hätten wir vielleicht manche verloren wieder. Mhm. Ja. Also ich sehe das Problem nicht so sehr bei den Babys, sondern bei den geistlichen Teens. Ja.
Die weiterzuführen, da dran zu bleiben.
Also wirklich zu Jüngern zu machen.
Mhm.
Ja.
Mhm. Ja. Zu lehren. Ja. Mhm. Der Autor, der Aaron, der erzählt in Kapitel 17 die Geschichte von diesen Betelnuss heißen die Dinger? Betelnuss kauen?
Ja.
Ja, kannst du dich erinnern?
Ja.
Ja. Alte, zahnlose Leute bekommen so Mörser, dass sie die Dinger zerstampft kriegen und Jüngere kauen das Nussgemisch auch manchmal für sie vor.
Ja.
Also die das müssen wir jetzt nicht machen, dass ich für dich vorkaue.
Ich hoffe, ich krieg was Vernünftiges heute Abend.
Kriegst du ganz bestimmt meine Frau, die wird was Leckeres kochen. Aber dieses Bild lässt sich auch auf geistliche Nahrung anwenden und geht wahrscheinlich so in die Richtung, wo du auch gerade gesagt hast, was heranwachsende geistliche Kinder auch brauchen. Hm. Nahrung. Erst Milch, dann festere Speise und so weiter, diese Weiterführung. Wie können wir da noch weiterführend helfen oder welche Ideen oder Erfahrungen hast du dazu? Ich meine, das ist wahrscheinlich auch Literatur im Blick und so.
Ja, also als Verleger sage ich immer, es gibt gute Bücher.
Du merkst, ich baue dir immer so richtige Rampen.
Und ich nutze sie ja schon nur sehr wenig. Also es gibt gute Bücher.
Ja.
Preisen wir den Herrn dafür, dass wir in Deutschland noch gute christliche Verlage haben.
Mhm.
Und die Leute sind immer noch offen dafür, wenn du denen ein gutes Buch in die Hand drückst, was sie gerne lesen.
Darf nicht zu dick sein beim vielen. Nein,
natürlich. Aber vielleicht können wir mal die Bibel aufschlagen.
Mhm.
Sind wir mal bei meinem Lieblingsbuch Hesekiel. Und da gibt es eine sehr nette Stelle, die mich nicht loslässt. Hesekiel 2 am Ende, er breitete sie vor mir aus, die Rolle. Sie war auf der Vorderseite, Hinterseite beschrieben. Und er sprach zu mir, Menschensohn, iss, was du findest. Iss diese Rolle und geh hin und rede zum Haus Israel. Und das ist so ähnlich wie mit dem Kauterpack. Also wir lesen die Bibel, aber manchmal habe ich den Eindruck, wir müssen sie einfach auch mal durchkauen. Und durchkauen bedeutet, ich lese frühs meine Bibel und dann gehe ich an meinen Job oder ich setze mich ins Auto oder was auch immer. Aber es taucht immer mal wieder auf.
Mhm.
Es ploppt auf. Ja, ich habe jetzt einen Vers gelesen aus Sacharja. Ich weiß nicht, den habe ich noch nie mit Verstand ist sowieso ein Problem. Und da steht in Sacharja 14, Vers 7, und es wird geschehen zur Zeit des Abends, da wird es Licht sein. Und da bin ich gestolpert. Und dann dachte ich, das ist ja nicht normal, oder? Also jedes Kind weiß, früh geht die Sonne auf, Mittag, abends, dann kommt die Nacht.
Mhm.
Und Gott sagt, nein, das ist Quatsch. Also am Abend, da wird es Licht sein. Und jetzt geh doch mal bitte mit diesem Vers zu deinem Nachbarn, der dir die Ohren voll heult, weil er 78 ist und weil er bald 10 Zentimeter unter der Grasnarbe liegt und weil er keine Hoffnung hat. Und da kann man doch einfach mal sagen, wenn du an Jesus glauben würdest, dann würde bei dir am Abend Licht angehen. Willst du das nicht? Und das wird er doch nicht vergessen. Warum hauen wir sowas nicht mal raus? Und wenn er dann am nächsten Tag wieder mit dem Hund vorbeikommt und sagt, sag mal, mit dem Ding gestern, was du da gesagt hast, wie meinst du das denn? Dann kannst du sagen, komm rein, wir trinken Kaffee. Ich zeige dir, wie das Licht angeht, wenn du die Augen zumachst.
Cool.
Also nehmen wir doch einfach so Verse, die reden doch für sich.
Mhm. Ja, mit der Rolle essen hast du jetzt nicht viel zugesagt.
Mit Rolle essen meine ich, das ist ein schönes Pendant zu dem Kautabak, was du gesagt hast.
Ja.
Die Leute kauen. Und der Missionar sagt zu denen, genauso wie ihr euer Zeug den ganzen Tag kaut, könnt ihr auch eine, natürlich nicht buchstäblich, eine Schriftrolle nehmen. Und ihr könnt einfach mal so einen Bibelvers nehmen, ja. Und man kaut ihn einfach mal durch.
Das ist das Gegenteil von Fastfood.
Ja.
Nachdenken.
Nachdenken. Im wahrsten Sinn des Wortes. Nachdenken.
Ja, sehr gut. Klaus, was können wir von Missionaren wie Aaron Lewis über Teamarbeit lernen im Reich Gottes?
Also die Schwester, die uns den Aaron empfohlen hat, sie hat ihm ein gutes Zeugnis ausgestellt. Mhm. Es ist kein Geheimnis, dass Teamarbeit auf dem Missionsfeld ein Problem sein kann.
Das musst du erklären.
Na, ich erkläre es lieber nicht. Es gibt bestimmte westliche Volksstämme, die fühlen sich sehr überlegen und die, sie sind entweder Chef oder sie sind gar nichts. Und das funktioniert einfach nicht. Und die Schwester sagte zu uns, der Aaron, der hat geleitet von unten her und nicht von oben her. Und das hat ihn beliebt sein lassen, aber hat auch seine Arbeit sehr gesegnet. Also die Frucht seiner Arbeit sieht man heute einfach dort.
Kannst du das ein bisschen ausführen, wenn von unten geleitet? Also nicht top-down, sondern umgekehrt?
Aber ja, wie sieht das praktisch aus? Natürlich mussten, ich war nicht dabei. Sie hat mir das nur erzählt. Er ist demütig, er ist bescheiden. Und wenn dann jemand kommt und sagt, ich habe hier ein faustiges Problem, dann sagt er auch mal, auf dein Problem habe ich keine Antwort. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Aber wir können immer auf die Knie gehen. Und dann gehen die zusammen auf die Knie. Und dann zeigt Gott plötzlich eine Lösung. Mhm. Und das überzeugt auch die anderen, dass sie einen haben, der eine Autorität für sie ist und der trotzdem weiß, dass er eigentlich unter einer anderen Autorität arbeitet. Mhm. Ja. Und ich meine, ein bisschen Demut zu versprühen, das ist für eine Teamarbeit immer gut, oder?
Mhm. Ja, Klaus, wenn du an das Buch denkst, gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, boah, das wollte ich unbedingt noch loswerden, Christian, außer meinen 5 Punkten und was wir jetzt besprochen haben?
Nö, ich finde, das war lang genug.
Denkst du, wir können da langsam zum Ende kommen?
Ja. Schön. Ich habe das Problem, dass ich viel zu viel rede. Ich fand es
sehr angenehm mit dir.
Ja.
Aber dann machen wir einfach Schluss. Für euch vielleicht noch, ihr wisst ja inzwischen, wie ihr mehr Tipps für eure Alltagsmission haben wollt, dann könnt ihr die bekommen. Abonniert unseren Newsletter, teilt diese Podcast-Folge mit euren Freunden und damit sie auch irgendwie davon profitieren können. Und ich finde es klasse, dass ihr bis hierher zugehört habt. Ihr seid die Glücklichen, die jetzt die Möglichkeit haben, nämlich an der Verlosung teilzunehmen. Es geht um dieses Buch. Ich habe es am Anfang schon gesagt. Wir haben 3 Exemplare davon für euch. Schickt uns bis zum Erscheinen der nächsten Podcast-Folge ein Testimonial aus eurer Alltagsmission. Irgendwas, was ihr erfahren habt, was ihr erlebt habt oder was ihr von einem Missionar gelernt habt oder vielleicht habt ihr irgendwie eine Idee, einen Tipp, eine Erfahrung in eurer Alltagsmission gemacht, schreibt sie gerne an machbar@heukelbach.org. Dann losen wir aus und auf jeden Fall kriegen 3 Leute jeweils ein Exemplar von diesem wunderbaren Buch. Und die nicht warten können bis dahin, in den Shownotes findet ihr den Link zu dem Produkt in eurem Shop auf eurer Verlagswebseite. Das Buch gibt's für
lockere 18,95.
18,95.
Würde ich sagen, so im Wesentlichen Webshop. 2 Döner sind das.
Zwei Döner. genau. Auf 2 Döner verzichten und stattdessen Buschfunk kaufen. Denkanstöße aus der Mission zu dir nach Hause. Klaus, wir sind am Ende von unserem Gespräch angekommen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und du hast uns an deinen Erfahrungen teilhaben lassen. Bevor wir zum Schluss kommen, habe ich noch 3 Fragen. Die stelle ich jedem.
Ja, bitte.
Welches Buch, außer der Bibel und diesem Buch, weil da haben wir jetzt genug drüber geredet, kannst du unbedingt empfehlen?
Also ein Brückenbauerbuch ist für mich bei Alltagsmission ein Buch, was ich unbesehen einem Ungläubigen geben kann, in der Hoffnung, dass er es liest und dass er es versteht. Und dieses Buch ist Große Pianisten, wie sie keiner kennt. Oho. Es ist so ein cooles Buch. Also hier gerade in Bergneustadt oder in dieser Blase, die es hier gibt, gibt es immer noch viele Familien, deren Kinder Klavier lernen müssen, ja, ob sie wollen oder nicht.
Das stimmt.
Ja.
Ich war auch selbst ein Opfer.
So, und jetzt kommt Weihnachten und du kratzt dir am Kopf und sagst, was schenken wir unserem Klavierlehrer? Und das kannst du ihm geben. Und dann liest er hier Horowitz, Van Cliburn, Rubinstein und denkt, das ist ja cool. Und das dann ist das ein Buch über Steinway, die Geschichte von Steinway. Und der Autor ist Franz Mohr. Der war der Chefintonator in Amerika, der diese Flügel immer gestimmt hat. Und der erzählt seine Geschichte und die, ich bin auch ein bisschen Musiker, es ist für mich einfach spannend zu lesen. Und mittendrin kommt plötzlich ein Break und er erzählt von seiner Kindheit, wo er herkommt und wie er sich bekehrt hat. Und das ist so organisch in dem Buch drin, dass ich solche Bücher liebe. Es ist nicht ein Missionsbuch, was ich dem anderen gebe, sondern ich baue ihm eine Brücke. Es ist ein Crossover-Projekt, ja. Er liest es, weil er sich für Steinway und sonst interessiert. Und plötzlich kriegt er die christliche Botschaft, aber so präsentiert, dass er das nicht unnatürlich findet. Ach, okay, das war so. Schön. Ja, genau. Das
ist das dann so biografisch, oder?
Ja, ja, ja.
Sehr schön. Ja. Okay, cool. Verlinken wir euch auch gerne in den Shownotes. Zweite Frage: Was ist deine eigene größte Herausforderung bei der persönlichen Evangelisation?
Auch wenn ich nicht so wirke, ich habe immer wieder eine Schwelle zu überschreiten, doch die Gartentür aufzumachen und zu meinem Nachbarn zu gehen. Mhm. Ich muss dafür beten, dass mir das besser gelingt. Ja. Mhm. Das gebe ich gerne zu.
Welchen Tipp hast du für unsere Hörer, den sie gleich diese Woche umsetzen können?
Ich empfehle dir, geh zu deinem Nachbarn, deck mal einen richtig schönen Frühstückstisch. Zu einer gemäßigten Zeit, sagen wir 8:30, und sag ihm einfach, ich lade dich zum Frühstück ein. Und wenn du ihn eingeladen hast, dann kannst du mit ihm zusammen reden und dir einfach von Gott eine, eine Passage schenken lassen, wo du über dein Glaubensleben redest, weil es eben natürlich zu dir gehört. Ja. Mhm. Aber das ist nicht schlimm. Und der Nachbar weiß auch, der kommt da heil wieder raus nach einer Stunde und alles ist gut. Und
hat
die Reaktion ist im Wesentlichen viel positiver, als wir denken.
Mhm. Ja. Klaus, vielen Dank nochmal für deine Zeit, die wertvollen Impulse. Es hat mir eine große Freude gemacht.
Gerne.
Ich denke euch auch. Danke, dass ihr mit dabei wart. Das war's für heute. Ich sage einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal.